willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattungen Michael Schütt. Heute bin ich wieder einmal unterwegs und bin zu Gast im Familienzimmer in der Cordeshalle und genieße den Ausblick über den Ohlsdorfer Friedhof. Und mir gegenüber sitzt Anja Wiebke. Hallo.
Hallo Sonja.
Hallo. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Stell dich bitte einmal vor.
Ja, meinen Namen hast du ja schon gesagt. Ich bin Anja Wiebke. Ich bin Bereichsleiterin des Kundenmanagements bei den Hamburger Friedhöfen. Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier toller erwachsener Kinder und bin erst seit 2012 hier bei den Hamburger Friedhöfen. Das sind zwar auch schon ein paar Jahre, aber gemessen an manchen anderen Friedhofsvita ist das relativ kurz, kommt mir aber so vor, als sei ich schon immer hier gewesen. Fast.
Mhm. Ich habe mal ein paar Zahlen zusammengesucht. Der Ohlsdorfer Friedhof ist der größte Parkfriedhof der Welt mit 1,4 Millionen Beisetzungen seit der Friedhofseröffnung 1877, rund 4.700 Beisetzungen jährlich, circa 235.000 Grabstellen, 389 Hektar Gesamtfläche mit über 36.000 Bäumen und 15 Teichen, 17 Kilometer Straßennetz, über 1,2 Millionen Besucher jährlich und zwei Buslinien. Um nur einiges zu nennen, es klingt in meinen Ohren sehr nach Superlativen.
Das stimmt.
Was sind deine Aufgaben hier?
Ja, meine Aufgaben sind vielfältig zum Glück und sie sind auch sehr sinnhaft. Auch das ist großartig. Ich bin, wie gesagt, Bereichsleiterin des Kundenmanagements hier, mache diesen Job nicht ganz allein, darf ihn mir teilen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Andreas Bunkus. Und wir arbeiten im Team mit im Schnitt 25 Kolleginnen und Kollegen. Zum Kundenmanagement, ich muss da tatsächlich ein bisschen weiter ausholen,
Gerne. Gehört
einerseits die Betreuung der Geschäftskunden, also die Bestattungsinstitute, die ja die Bestattungen, Trauerfeiern, Beisetzungen, all das auf unseren Friedhöfen hier planen und mit Informationen versorgt sein mögen und auch sicher sein wollen, dass alles so passt, wie sie sich das für ihre oder unsere gemeinsamen Kunden denken und planen. Dann gehören dazu die Privatkunden. Das sind die Angehörigen oder Zugehörigen im Trauerfall oder auch diejenigen, die selbst in der Vorsorge tätig werden und bei uns beraten werden möchten. Dann gehört zum Bereich Kundenmanagement hier auch noch der Bereich der Bestattung von Amts wegen. An anderen Orten heißt das ordnungsbehördliche Bestattung. Und eins der unser jüngstes Kind, sage ich mal so, ist das Tagungs- und Seminarmanagement, das auch an den Bereich Kundenmanagement angegliedert ist.
Ja, das hatte ich eben gar nicht aufgezählt, weil es sind 12 oder 13 Kapellen auf dem Friedhof.
Ja, auch das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Es gibt zwar die höchste Kapellenzahl ist die 13, aber da einige Kapellen entweder schon außer Dienst sind oder nicht mehr im Dienst für Trauerfeiern, die eine eben zum Beispiel schwerpunktmäßig für Tagungen und Seminare, die andere als Kulturkapelle extern betrieben, die Kapelle 6, die Kapelle 3 als außerschulischer Lernort angeboten, sind es tatsächlich nicht mehr so viele. Zusammen mit dem Forum, mit den Feiern des Forums sind es dann 12.
Was ist das Faszinierende auf diesem Friedhof, und ich spreche jetzt gerade nur vom Friedhof Ohlsdorf, hier zu arbeiten?
Das Faszinierende hier zu arbeiten ist, dass tatsächlich kein Tag wie ein anderer ist, dass man immer wieder in neuen Situationen ist, immer wieder anderen unterschiedlichen Menschen begegnet, immer wieder neue Herausforderungen hat und immer wieder neu mitgestalten darf. Das ist faszinierend und genauso faszinierend ist es eigentlich auch, wie wunderschön dieser Ort ist. Also er ist, wie die Zahlen schon vermuten lassen, ja wirklich beeindruckend groß. Er ist fast 400 Hektar groß. Wir vergleichen das ja immer so gern mal mit Fußballfeldern, um es anschaulicher zu machen. Fast 570 Fußballfelder. Wow. Unglaubliche Artenreichtum an Bäumen und Sträuchern. Also auch über dieses üppige Grün, über diese üppige Natur ist es ein faszinierender Ort und auch über den Gegensatz von Stille und Leben oder Tod und Leben natürlich auch, was hier einfach wunderbar miteinander harmoniert, sich wunderbar bereichert.
Ja, Nicht zu vergessen, dass ihr einen Eisvogel habt.
Ja, wir haben hier eine Eisvogelfamilie auf einer der Inseln. Auch eine Insel auf einem Friedhof, oder es sind sogar zwei, ist ja nichts ganz Übliches.
Ja.
Aber auf der Insel im Brückelmordteich wohnt eine Eisvogelfamilie und die lockt natürlich die einen oder anderen Menschen zum Fotografieren.
Ja. Wie lässt sich ein Friedhof vermarkten?
Ja, eine gute Frage. Eigentlich aber so wie alles andere auch, indem man mich versucht, die Kundenbedürfnisse bestmöglich zu befriedigen, zu erfüllen. Mhm. Man könnte zwar sagen, dass unser Angebot, unsere Dienstleistung die Menschen eigentlich gar nicht haben möchten, würde ich aber nicht so sehen. Ich würde es eher so sehen, dass man die Situation, in der man sich befindet, wenn man bei uns ist, nicht mag, dass sie nicht angenehm ist, meistens jedenfalls, aber dass man deshalb diese Dienstleistung, unsere Dienstleistung umso mehr braucht.
Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen, weil zu uns kommt man ja auch eher ungern.
Genau. Aber man braucht uns dann eben umso mehr. Und ein großer Anteil dessen, was wir dann den Trauernden, den Vorsorgenden geben, hat, ist Emotion oder Befriedigung der Emotionen.
Mhm.
Wir haben also alle Augen und Ohren am Markt, hören den Trauernden und den Vorsorgenden immer gut zu und natürlich auch unseren Geschäftspartnern, den Bestatterinnen und Bestattern, auch den Steinmetzen, auch den Trauerrednerinnen und Trauerrednern. Wir schauen wie jede Marketingabteilung in unsere Zahlen und natürlich auch zum Wettbewerb, denn den gibt es ohne Frage. Früher war das nicht ganz so. Heute gibt es viele private Anbieter. Es ist so, dass es sich inzwischen so entwickelt hat, dass die Menschen auch bei diesem Thema individuell wählen wollen, unterschiedliche Vorstellungen von der Qualität, von der Ausführung und auch von den Preisen haben. Und das ist auch erstmal gut so, ja. Wettbewerb belebt und das darf so sein.
Das stimmt, ja.
Dann schauen wir auf unsere Friedhöfe, in diesem Fall dann Ohlsdorf, und schauen sehr genau hin, was passt eigentlich zu dem Ort? Was können wir wo anbieten? Was können wir wo entwickeln?
Ja.
Und wie überall woanders, wie in jedem anderen Unternehmen auch, kommunizieren wir dann auf allen Kanälen mit unseren potenziellen Kunden, sagen wir das an der Stelle mal so. Wir fertigen Broschüren. Hier liegt zum Beispiel die Broschüre vom Friedhof Ohlsdorf. Mhm. Das ist zwischen schon fast ein kleines Büchlein, wird auch wirklich sehr gern genommen und bietet mehr als nur Infos über Grabstätten, Gebühren und Preise. Da steht ganz viel über die Geschichte des Friedhofs Ohlsdorf, über die Friedhofsdirektoren, die eine oder andere interessante Anekdote, einfach ganz viel Wissenswertes, und es macht Spaß, da drin zu blättern. Auch über das Krematorium gibt es eine neue Broschüre. Gerade im letzten Jahr haben wir sie neu aufgelegt, etwas moderner gestaltet, denn da stellen wir auch immer wieder fest, die Menschen haben Fragen und die möchten wir gern so ausführlich wie möglich beantworten, denn das nimmt Ängste.
Ich kann ergänzen, weil ich finde, bei beiden Broschüren sind ganz schöne Bilder drin und mich sprechen meistens erstmal die Bilder an, bevor ich dann in den Text reingehe.
Schön zu hören, genau. Ja, viele schöne Bilder gibt es von Ohlsdorf, wirklich, das kann man so sagen. Ja. Immer wieder neu, immer wieder schön. Ja, Friedhofspläne und Flyer und solche Geschichten, Grabpflege, Flyer, all das gehört natürlich auch dazu. In Print oder natürlich dann auch zum Download das gleiche Modell. Wir schreiben Newsletter, gerne anmelden, erscheinen so ungefähr 4-mal jährlich. Wir aktualisieren unsere Website, wir planen ganz viele Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen, Fachvorträge, all das, um unsere Bürgerinnen und Bürger mit den unterschiedlichsten Angeboten und Facetten unseres Parkfriedhofs vertraut zu machen, um positive Assoziationen zu verankern, die dann im Bedarfsfall, also dann, wenn ein Trauerfall eintritt, wieder präsent sind und man sich erinnert, dass das ein guter Ort ist, wo man gerne nachfragen kann und gerne hinkommen darf. Dann beraten wir nicht wie eine Behörde, so hoffe ich doch, sondern sehr zugewandt, sehr individuell, bieten aber auch die diskrete Form der Online-Buchung inzwischen an, zumindest für Grabpflegepakete und für die Vorsorge. Für den Sterbefall sind wir noch in der Planung und schauen, was wir da anbieten können, sodass der, wer mag, auch dort gern diskret und von der Ferne bei uns bestellen oder buchen kann.
Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, gerade einen Grabplatz auszusuchen aus der Ferne, da spürt man ja gar nicht die Atmosphäre von diesem Ort, wo man sich gerade befindet. Also auch wenn man es
ganz wichtig,
versucht
ja,
aufzufangen durch Bilder, durch ein Video, durch eine Rundumsicht, aber wirklich das Vogelgezwitscher dann auch aufzunehmen oder den Moment, wenn man da ist und sagt, das ist der Platz, wo mein Angehöriger beigesetzt werden soll,
ganz,
das
ganz
finde ich schwierig.
Wie gesagt, online soll auch nur eine ergänzende Möglichkeit sein, weil es gibt ja durchaus Situationen und Konstellationen, wo die Menschen nicht herkommen können oder nicht mögen. Mhm. In unserem Online-Angebot werden wir aber auch immer darauf hinweisen, sie dürfen gern und wir raten auch dazu, möglichst herzukommen, Kontakt aufzunehmen. Dann kann man im Einzelfall zur Not auch immer nochmal sagen, okay, wir fahren mal raus und machen ein paar Fotos mehr oder tatsächlich auch ein Video, solche Geschichten. Aber es gibt immer mal Fälle, wo das nicht gewünscht ist. Aber ich würde es auch immer wieder empfehlen, weil ein Grab erwirbt man halt für 25 Jahre. Das ist eine lange Zeit und ist einfach ganz, ganz wichtig und das kann man nicht mal eben umtauschen.
Ja.
Deshalb ganz klar ergänzendes Angebot und der dringende Rat zu kommen und zu gucken. Das wäre aber auch so mein nächster Gedanke sozusagen im Marketingplan. Wir zeigen das, was wir hier haben. Wir zeigen das sehr gerne. Wir zeigen das im Prinzip bei jeder Beratung, ob eben in der Vorsorge oder im Sterbefall. Man spricht erst drin miteinander und dann gehen wir oder fahren wir mit dem Golfmobil oder mit dem Auto, je nachdem, nach draußen auf den Friedhof und schauen die angedachten Grabstätten an, um genau das dort zu erleben, was du gerade erzählt hast. Ist da Vogelgezwitscher? Ist es die Morgensonne, die Abendsonne? Fühle ich mich da einfach gut? Also im Zuge der Beratung zeigen wir. Und wir zeigen auch unseren Friedhof, unsere Angebote auf Busrundfahrten zum Beispiel. Alljährlich gibt es ungefähr 10 Busrundfahrten während der wärmeren Jahreszeit. Dann geht's wieder los. Genau. Ja. Die sind kostenfrei. Man muss sich bitte anmelden. Dauern ungefähr 2 Stunden. Und da geht es dann so ein bisschen hop-on, hop-off-mäßig über den Friedhof. Wir erzählen ganz viel, auch außerhalb von klaren Grabstättenangeboten. Aber zeigen eben auch diese ganz konkret.
Genau, und ich hatte auf eurer Homepage gesehen, dass es sogar eine virtuelle Bustour gibt für alle die vielleicht weiter weg sind und schon mal ein bisschen spicken möchten.
Ja, genau, tatsächlich, die ist, haben wir neulich gerade gedacht, die müssten wir eigentlich mal neu auflegen. Die war bei uns schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Lutz Riekopf und ich hatten die damals ja während der Corona-Zeit installiert und wir haben tatsächlich bemerkt, dass hin und wieder doch drauf geschaut wird und die werden wir mal neu auflegen. Nicht, weil wir je die Situation wieder möchten, dass wir nicht live fahren können, aber so in der Ergänzung, genau.
Für einen ersten Eindruck ist die schon ganz hervorragend.
Ja, danke, genau. Zeigen, was wir haben und Erklärungen dazu liefern, machen wir auch zum Beispiel beim Tag der offenen Tür. Das heißt, so heißt es heute eigentlich gar nicht mehr wirklich, eigentlich eher im Zuge der Happy End. Das ist die hier in Ohlsdorf ja inzwischen sehr etablierte Messe für Bürgerinnen und Bürger, die sich zum Thema informieren möchten, alljährlich am 1. November-Wochenende. Wir sind hier nur Veranstaltungsort. Veranstalter ist jemand anders, aber im Zuge dessen zeigen wir natürlich unsere Räumlichkeiten hier, das Forum mit seinen Angeboten und vor allem das Krematorium. Und da merkt man auch immer wieder, wie wichtig das ist, dass die Menschen die Möglichkeit haben, zu kommen, zu gucken, Fragen zu stellen und Ängste zu nehmen.
Ja.
Ja, was machen wir noch im Marketing? Wir vernetzen uns. Das betrifft auch, oder eigentlich alles betrifft nicht nur den klassischen Friedhofsbereich, sondern auch unser, ich sag mal, kleines Baby, den Bereich Tagungs- und Seminarmanagement. Auch da müssen wir natürlich vernetzt sein, um Kunden gewinnen zu können. Und zu guter Letzt, wir sind auch auf Social Media aktiv. Instagram, Facebook, LinkedIn. Wir erzählen schöne Geschichten, zeigen schöne Bilder und liefern sehr niedrigschwellig bei dieser Gelegenheit Informationen. Also alle sind eingeladen, gerne zu folgen.
Ja, werde ich auch gerne in die Shownotes mit reinpacken. Bei circa 235.000 Grabstellen und du hast es eben schon nochmal erwähnt, fast 400 Hektar Gesamtfläche. Wie findest du dich zurecht, beziehungsweise bist du viel auf dem Friedhof unterwegs?
Ich bin heute nicht mehr so oft auf dem Friedhof unterwegs, wie ich es mir vielleicht wünsche. Am Anfang musste ich es mir natürlich erarbeiten, mich dort zurechtzufinden. Aber es ist eigentlich doch gar nicht so schwer, wie man denkt, zumindest um im Groben sich orientieren zu können, denn wir haben praktischerweise gut sichtbare Schilder aufgestellt, diese Schilderpaneele, die sehr klar zu den einzelnen Ein- und Ausgängen, zu den Kapellen, zum Forum den Weg weisen. Und wenn man diesen folgt, dann verirrt man sich zumindest nicht komplett. Um den Friedhof komplett kennenzulernen oder einzelne Grabstätten zu finden, das braucht dann schon ein bisschen länger und da muss man so ein bisschen Orientierungssinn, Pfadfindergespür, Karten lesen, investieren, um sich dann wirklich zurechtzufinden.
Du hast erzählt, du bist seit 2012 hier. Was hat sich in dieser Zeit hier verändert?
Es hat sich eine ganze Menge verändert, auch wenn man das vielleicht nicht so denkt. Nun ist der Wandel der Bestattungskultur, der so häufiger zitiert wird, eigentlich auch gar nicht neu, weil hätten wir diesen Wandel nicht, dann hätten wir auch heute nicht Ruhewälder, Kolumbarium und andere Angebote. Aber seit 2012, würde ich sagen, allgemein gesprochen, ist der Tod sehr, sehr viel näher ins Leben gerückt. Tod und Leben sind näher zueinander gerückt, was auch gut ist, was hilfreich ist für die Menschen. Dann hat es sich auch zum Glück verändert, dass der Wunsch nach anonymen Bestattungen so laut ausgesprochen oder gelebt wird. Das war in den 80er Jahren ein sehr, sehr deutliches Phänomen, dass viele Menschen anonym bestatten wollten, weil sie dachten, das ist so praktisch und so gut. Wir haben gemerkt, dass es ganz vielen Menschen nicht so gut tut und haben andere Angebote geschaffen, die genau das erfüllen, was gebraucht wird. Also eine pflegeleichte Grabstätte, die aber trotzdem ein Gedenkort ist. Trauerfeiern und Abschiede haben sich verändert.
Mhm.
Trauerfeiern sind heute nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Das ist 2012 schon so gewesen, aber eine Tendenz, die im Gewissen vielleicht anhält und sich vielleicht doch ein bisschen nochmal verändert, weil wir sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Trauerfeiern inzwischen erleben.
Mhm.
Trauerfeiern, die auch gezeigt werden über Social Media. Viele Bestattungsinstitute zeigen, berichten von diesen Trauerfeiern.
Ja.
Und auch wir tun das. Und ich denke, das ist gut für alle zu wissen, was man für Möglichkeiten hat, wenn man sich von einem lieben Menschen verabschieden muss.
Ja, und dass es ja auch zur Trauerarbeit und Abschiednahme dazu gehören kann.
Absolut. Um das begreifbar zu machen, was dort passiert ist, ist ein Abschied eigentlich unerlässlich, in welcher Form auch immer er stattfindet. Es muss ja nicht die traditionelle Trauerfeier sein. Und da versuchen wir halt auch zum Thema, wie bewerbe ich einen Friedhof, das versuchen wir immer wieder zu erzählen, die Geschichte. Was geht denn? Wir sagen eigentlich, hier geht eigentlich alles. Solange sie die Wände stehen lassen, darf hier alles passieren. Hier darf der Strandkorb mitgebracht werden oder auch die Hühner im Stall, was auch immer, was zum Leben des Verstorbenen passte und was für die Angehörigen tröstlich ist. Das, was sich hier gerade auf Ohlsdorf auch verändert hat, ist die Tatsache, dass wir nicht mehr an allen Orten auf diesem Friedhof bestatten oder zumindest keine neuen Gräber mehr vergeben. Wir haben differenziert in Parkfläche und Friedhofsfläche. Das hört sich jetzt so ein bisschen nüchtern und sehr faktisch an. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man auf den Friedhof kommt und da plötzlich verschiedene Zonierungen deutlich vor sich sieht. Der Hintergrund ist die Tatsache, dass wir eben diesen Wandel der Bestattungskultur seit vielen, vielen Jahren haben, dass wir weniger Fläche für die Bestattung an sich benötigen und dass sich aus dem Grund natürlich auch die Einnahmen verändern. Wir das Gebührenkarussell nicht zu hoch schrauben wollen und einfach sehen müssen, dass wir diesen Friedhof wirtschaftlich betreiben und so betreiben, dass Ohlsdorf als Gartenkulturdenkmal erhalten bleibt.
Mhm.
Aus dem Grund gibt es Bereiche, die vor einigen Jahren identifiziert wurden, auf denen wir langfristig oder mittelfristig nicht mehr bestatten möchten. Die sollen eher zum Park umgestaltet werden. Wir wandeln sie behutsam zum Park um. Das heißt nicht, dass dort Stadtpark 2.0 ist und dort gegrillt wird, aber es gibt sehr, sehr viel ruhige, kontemplative, meditative und friedhofsverträgliche Parknutzung, die wir den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt auch anbieten möchten. Und das ist relativ neu. Wenn man aber zurückguckt in die Friedhofshistorie, hat Wilhelm Cordes, der erste Friedhofsdirektor, ja auch formuliert, er möchte ein Paradies für die Lebenden und die Toten schaffen. Da hört man ja auch schon ganz klar raus, dass der Friedhof schon sehr wohl auch immer für die Lebenden gedacht war.
Ja. Bei all dem Wandel, den du jetzt gerade eben so ein bisschen erzählt hast, wie viel Tradition steckt denn hier noch in Ohlsdorf?
Ohlsdorf ist ein Gartenkulturdenkmal, ist geschützt in seiner Gesamtheit und das ist uns auch wichtig und das möchten wir auch erhalten und weiterentwickeln. Ein traditioneller Ort, würde ich sagen, ist Ohlsdorf auch allein schon deshalb, weil Bestattungskultur etwas sehr grundsätzlich sehr traditionelles ist, auch wenn sie sich verändert. Und Die deutsche Friedhofskultur ist ja sogar immaterielles Weltkulturerbe. Das betrifft jetzt nicht nur Ohlsdorf, aber daran kann man sehr schön auch sehen, wie traditionell der Friedhof halt in der deutschen Seele verankert ist.
Ja.
Ohlsdorf, würde ich sagen, ist deshalb schon traditionell, weil es in der Anmutung an manchen Orten einfach, finde ich, auf sehr, sehr schöne Weise Tradition ausstrahlt, aber auf wunderbare Weise eben mit den modernen Elementen auch verknüpft.
Mhm.
Und wir haben natürlich viele, viele historische Persönlichkeiten, von denen wir hier berichten können, seien es diejenigen, die diesen Friedhof mitgestaltet haben oder diejenigen, die hier bestattet sind.
Ja, ich glaube, die Tradition sieht man ja auch sehr gut in den Grabdenkmälern.
Genau, gerade im Cordes-Teil haben wir Grabmale, die nicht nur schön und imposant sind, sondern ganze Geschichten erzählen, also sowohl Geschichten über das Leben derjenigen, die dort bestattet sind, aber wenn man sich ein bisschen besser auskennt mit der Bildsprache, mit der Symbolsprache, das fängt beim Lorbeerkranz an und geht über die Abbildung des Schlafmunds weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Details, die man da herauslesen kann aus dem, was man hier sieht.
Ja. Das hat mich sehr fasziniert. Ich war im Oktober letzten Jahres in Wien und war dort natürlich auf dem Zentralfriedhof auch unterwegs. Was da noch an Grabdenkmälern steht, das ist auch enorm. Also es hat mich sehr beeindruckt.
Da hat Wien so sicherlich noch viel mehr so Präsentables oder es ist deutlicher auf einen Blick sichtbar.
Ja.
Ich war jetzt lange nicht in Wien, aber so aus meiner Erinnerung. Der Ohlsdorfer Friedhof ist ja ein Parkfriedhof.
Ja.
Was unter anderem zur Folge hat oder besser gesagt auch die Idee war, dass die Gräber geschützt sein sollten, geschützt vor Blicken anderer, wenn die Trauernden sich an der Grabstätte befanden und dort einfach getrauert haben oder ihre Angehörigen gedacht haben. Also wenn man über Ohlsdorf fährt oder selbst wenn man geht, sieht man nicht auf den ersten Blick gleich die ganze Pracht.
Ja, das stimmt.
Und darf sie entdecken.
Wer hatte den Clou mit der größte Parkfriedhof der Welt? Wann ist euch das aufgegangen, dass das so ist?
Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich wirklich nicht, weil als ich herkam, war das schon lange so.
Okay.
Der größte Parkfriedhof der Welt. Das weiß ich nicht.
Weil es gibt natürlich viel, viel größere Friedhöfe als Ohlsdorf.
Ohlsdorf ist der viertgrößte nur
genau.
Auf der Welt, genau. Parkfriedhöfe sind ja relativ neu in der Geschichte. Der Kieler und der Bremer, meine ich, sind die beiden, die etwas älter sind als Ohlsdorf, aber okay. Wenig. Und insofern, glaube ich, war das gar nicht so schwer dann abzuleiten,
ja.
Würde ich jetzt mal so sagen.
Finde ich gut. Was sind die Herausforderungen von diesem Friedhof?
Oh, da gibt es so einige.
Auch
wenn es hier wunderschön ist, gibt es wirklich viele Herausforderungen. Das ist zum einen tatsächlich die Größe. Klar macht sie unglaublich viel Vielfalt möglich, aber diese Größe bedingt natürlich auch unglaublich viel Planung und zwar viel detailliertere Planung, ganz andere Prozesse als auf kleinen Friedhöfen, wo man mal eben irgendwas gestalten kann, intervenieren kann. Das versuchen wir hier natürlich auch, wenn es sein muss, klar, aber die Wege in jeder Form sind einfach länger, das ist das eine. Weitere Herausforderung ist der Denkmalschutz, auch wenn das wirklich alles sehr schön ist und auch wir ganz davon überzeugt sind, dass das alles erhalten sein soll, das was schön ist, sind wir nicht immer eins mit dem Denkmalschutz und die Herausforderungen sind wirklich, wirklich groß manchmal, so dass es sehr viel Zeit und sehr viel finanzielle Mittel bindet. Da wäre die nächste Herausforderung dann tatsächlich der Bestand der Gebäude, die Kapellen, die erhalten werden sollten, auch viel, viel finanzielle Mittel schlucken und Aufwand.
Kommen wir von den Gebäuden zu den Grabstätten. Welche Arten von Grabstätten bietet ihr an?
Ja, das kann man natürlich jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben. Ich fange mal schlicht und einfach an. Es gibt Sarggrabstätten und es gibt Urnengrabstätten. Mhm. Neu allerdings auch für reerdigte Menschen. Wobei reerdigte Menschen werden aktuell noch in einem klassischen Sarggrab beigesetzt. Die Reerdigung ist in Hamburg ja noch nicht wirklich etabliert, aber wir bieten die Möglichkeit, dort zu bestatten.
Mhm.
Wir könnten auch drauf schauen und sagen, okay, wir bieten Reihengräber und Wahlgräber. Kurz gesagt, der Unterschied liegt nicht nur in der Auswahl, die man bei der Wahlgrabstätte hat und der Reihengrabstätte, die der Reihe nach vergeben wird, sondern in der Möglichkeit, so ein Grab auch zu verlängern, weil manchmal braucht man es doch länger als 25 Jahre, je nachdem, wann der Todesfall eingetreten ist. Und man hat mit dem Wahlgrab auch die Möglichkeit, andere Familienangehörige dort je nach Größe zu bestatten. Also ein wichtiger Unterschied. Dann haben wir Themengrabstätten. Naturnahe, pflegefreie und auch Grabstätten zur eigenen Gestaltung. Denn auch das ist oft ein Bedürfnis, noch etwas tun zu können für den geliebten Verstorbenen und selbst tätig werden zu können.
Gibt es da, wenn man selber gestalten wird, bestimmte Vorgaben, was man darf beziehungsweise was man nicht darf?
Ja, gute Frage. Also wir gestalten ja nach dem Motto auf unserem Friedhof, dass wir sagen, eigentlich ist alles möglich, nur ist nicht alles überall möglich. Wir haben ein Areal, das heißt, das sind die Gräber zur freien Gestaltung. Dort kann man wirklich fast alles eigentlich machen, wirklich große Grabsteine im Zweifel, pink oder lila. Man kann dort auch tatsächlich mit Kieseln und anderen Dingen gestalten, was wir sonst auf diesem Parkfriedhof nicht erlauben. Wichtig ist nur, dass man weiß, okay, das, was ich hier so kreativ und vielfältig mache, kann mein Nachbar auch machen. Und wenn ich da selbst sehr empfindlich bin, dann sollte ich so einen Ort nicht wählen. Wenn es mir einfach wichtig ist, individuell gestalten zu können und ich einfach auch tolerant bin, dann ist das eine schöne Idee und wird tatsächlich sehr häufig bei sehr recht jungen Verstorbenen gewählt, weil dort einfach das Bedürfnis natürlich sehr groß ist, sehr kreativ zu gestalten und auch nicht nur mit Pflanzen zu gestalten, mit Bildern, mit persönlichen Gegenständen.
Sieht man ganz häufig auch gerade bei Kindern oder Jugendlichen, dass da durchaus sehr bunt zugehen kann und sehr individuell.
Die Kindergrabstätten gibt es auch noch parallel, bieten wir konkret aus dem Grund im besonderen Bereich an, damit die Eltern in ihrem gemeinsamen Leid dort in einer Gemeinschaft sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Kindergrabstätten schon deutlich günstiger sind als andere Grabstätten. Heißt aber auch, natürlich kann man sein verstorbenes Kind auch in seiner Familiengrabstätte bestatten. Also es ist nur eine Option. Ja, dann gibt es vielleicht noch ein paar Beispiele zu unseren Themengrabstätten. Mhm. Also diese Themen ranken sich ja rings um alle Facetten von Tod und Trauer, von Leben und Tod besser gesagt. Es gibt den Wildblumengarten zum Beispiel, es gibt die Baumgräber, die Paaranlagen. Paaranlagen zum Beispiel sind bei uns inzwischen ein so bewährtes Angebot, dass wir sie immer wieder neu auflegen. Aktuell sind es gerade die Paaranlage Mediterraner Garten, die in ihrer Gestaltung einfach an gemeinsam erlebte Sommer im Süden erinnert. Dann haben wir individuelle, klassische Gräber. Auch die haben natürlich noch ihre Berechtigung in unterschiedlichsten Lagen. Zum Beispiel im historischen Cordes-Teil, im Linne-Teil, der etwas geradliniger und weniger parkartig gestaltet ist. Wir haben Gräber im Waldteil, wir haben Gräber am Wasser. Das mag der Hamburger natürlich besonders gerne.
Ja, das stimmt.
Wir haben Gräber, die ganz geschützt in den legendären Ohlsdorfer Rhododendron-Nischen liegen, aber auch Gräber auf Lichtungen oder am Wegesrand, wenn man lieber nicht so allein ist, sondern lieber in der Gemeinschaft anderer Menschen trauern möchte. Als Kontrapunkt zu all dem üppigen gestalteten Grünen und romantischen draußen gibt es dann die Kolumbarien. Kurze Erklärung vielleicht dazu. Also Kolumbarium heißt eigentlich Taubenschlag und es ist ein
kommt aus dem alten Römischen, weil die Urnen dort damals in Katakomben waren und das sah halt aus wie ein Taubenschlag.
Genau. Danke. Gerne. Und da diese Tradition der Kolumbarien aus dem Südeuropa hier nach oben gewandert ist, haben wir diesen Begriff auch beibehalten. Zumal die Taube, also Kolumba, die Taube ja von ihrer Symbolkraft auch sehr passend ist zur Bestattung. Wir haben hier mehrere Kolumbarien auf Ohlsdorf. Aktuell verfügbar sind die beiden Kolumbarien hier im Forum. Das eine ist Krypta und ist im Souterrain des Forums angesiedelt. Man hat dort Zugang immer dann, wenn der Friedhof geöffnet ist, mit einer eigenen Zugangskarte und im Kolumbarium oben auch. Also Indoor-Grabstätten, gleiche Ruhezeit, andere Gestaltungsmöglichkeit, also weniger mit Pflanzen, eher mit individuellen geliebten Gegenständen und absolut ohne Pflegeaufwand, auch nicht ganz unwichtig.
Das stimmt.
Genau.
Ich darf kurz verweisen, wer ein bisschen mehr über Kolumbarien erfahren möchte. Es gibt eine Folge, wo ich mit den Initiatoren vom Kolumbarium die Eiche in Lübeck gesprochen habe.
Sehr schön, genau. Ja, und dann haben wir noch Gemeinschaftsgrabanlagen, also Gräber in Gemeinschaftsanlagen. Diese Gemeinschaften sind im Prinzip Ersatzfamilien, entweder weil es keine eigene Familie gibt oder man sich der eigenen Familie nicht so zugehörig findet. Das sind manchmal Kirchengemeinden, also zum Beispiel St. Michaelis, St. Petri, St. Katharinen haben hier Gemeinschaftsanlagen. Manchmal sind es auch Interessen- oder Leidensgemeinschaften. Beispiele hierfür wäre die Haspa Hamburg Stiftung, also die Gemeinschaft der Stifter, die dann die gemeinschaftliche Grabstätte gewählt hat. Oder auch ganz bekanntes Beispiel, die Grabstätte Memento der AIDS-Opfer der 80er Jahre. Mhm. Feuerwehr, Polizei, weitere Vereine, Genossenschaften etc. Es sind wirklich viele, haben hier ihre gemeinschaftlichen Anlagen. Und last but not least haben wir Patenschaftsgräber, die wir anbieten können. Mhm. Etwas sehr Besonderes, ein Angebot, wo man historische Grabmale als Pate überlassen bekommen kann, sie entsprechend aufarbeitet und pflegt und dann als eigene Grabstätte nutzen kann.
Weil du gerade die Patenschaftsgräber angesprochen hast, ich glaube, eines der bekanntesten und berühmtesten ist die Grabstätte von Jan Vedder.
Ja, tatsächlich, das kann man wohl so sagen. Jan Vedder hat wirklich sehr, sehr viele Menschen hier zu sich an seine Grabstätte auf unseren Friedhof geholt. Jan Vedder war einfach ein Hamburger Jung, sehr, sehr prominent, das ohnehin, aber sein Grabmal ist auch wirklich super präsentabel. Ein schönes historisches Grabmal, was in der Patenschaft übernommen wurde, von seiner Witwe ausgesucht wurde, überarbeitet wurde und mit seinen persönlichen Daten versehen wurde. Jan Vedder war ja berühmt dafür, dass er gerne Dinge sammelte, die Geschichte hatten. Und da musste es im Prinzip so ein Patenschaftsgrabmal sein und nicht irgendein neuer Grabstein. Und solche Patenschaftsgräber vergeben wir sehr gern. Da gucken wir immer handverlesen, was ist gewünscht, was stellt man sich vor, was haben wir im Angebot. Da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ja. Wir müssen rausgehen und gucken, wie der Ort ist.
Und ich habe rausgefunden, bei Jan Vedder gibt es sogar noch eine Besonderheit, weil es einen Postkasten dort gibt.
Genau, Jan Vedder hat einen Briefkasten. War dort wirklich auch gut umsetzbar, den Briefkasten direkt am Weg an seiner Grabstelle zu installieren, entstand dadurch, dass er nicht nur ganz viele Besucher bekam, sondern auch wirklich ganz viel Post im weitesten Sinne. Ganz viele Briefe und Liebesgaben landeten auf seinem Grab und nun scheint ja in Hamburg nicht immer die Sonne. Irgendwann sah das dann nicht mehr so ganz schön aus. Und
das stimmt, ja.
Seine Witwe ließ dann über den Bestatter fragen, ob wir da nicht einfach einen Briefkasten installieren könnten. Und dann haben wir mal kurz geguckt und gesagt, ja, das geht. Und dann wurde dann ein großer Briefkasten montiert und der fand auch eifrig Zuspruch, insbesondere auch deshalb, weil die Bild dann textete, wer Post an Jan Vedder schicken möchte, kann das gerne an die Adresse des Friedhof Ohlsdorf tun. Und das war dann auch so. Hier trudelten zeitweise wirklich 40, 50 Briefe ein. Dann ließ das so ein bisschen nach und ab und zu seinem Todestag oder Geburtstag oder zu Weihnachten kommt dann immer noch mal Fanpost.
Klasse.
Vielleicht noch kurz abschließend zum Thema Grabstätten. Genau. Und das betont irgendwie auch die Wichtigkeit von Grabstätten. Aus meiner Sicht, klar gibt es Menschen, die sagen, ich brauche kein Grab, ich habe meinen anderen Erinnerungsort, ist auch in Ordnung. Es gibt aber wirklich viele Menschen, denen es so wichtig ist, einen Ort auf dem Friedhof zu haben, aber sie haben leider kein Grab dort aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht, weil der Verstorbene verschollen ist oder weil es familiäre Konstellationen gab, wo man sich nicht geeinigt hat, man es nicht weiß, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir aus dem Grund das Fenster der Erinnerung geschaffen, also eine kleine Anlage, die die Möglichkeit bietet, zu gedenken, Namen und Lebensdaten zu platzieren, Blümchen abzustellen und durch dieses Fenster der Erinnerung, tatsächlich auch so einer meiner Lieblingsorte hier auf dem Friedhof, in die Landschaft zu schauen und die Gedanken schweifen zu lassen. Dieses Angebot am Fenster der Erinnerung kann man für kürzere Zeiträume buchen als eine reguläre Grabstätte, weil es ja keine ist. Man kann sich für ein Jahr oder 5 Jahre oder andere Zeiträume entscheiden.
Eine Frage noch, die ich habe zu Grabstätten, weil es gibt ja auch Familiengrabstätten. Kannst du aus dem Kopf sagen, was so die älteste Familiengrabstätte, die immer noch in Familienhand ist, ist?
Die älteste Grabstätte, die noch in Familienhand ist. Ich muss überlegen. Also natürlich gibt es die Gründungsgrabstätten des Friedhofs hier noch. Die Familie Schwen, die ja hier dieses Gutsgelände damals besaß, da bin ich nicht ganz sicher, ob es noch in Familienhand ist oder einfach nur existiert. Mhm. Ich würde sagen, Leis Hansen Kanel, die Anlage als Gesamtes, ist mehr oder weniger in Familienhand noch. In unmittelbarer Nähe des Forums. Die Namen sind in Hamburg, glaube ich, relativ bekannt. Und Leis Hansen Kanel war quasi die erste Gemeinschaftsanlage, die so ungeplant entstanden ist. Das waren Hamburger Familien miteinander befreundet, die dann dieses Angebot des neuen Friedhof Ohlsdorf als erste bedeutende Familie angenommen haben und damit auch den Trend so ein bisschen, den Weg gewiesen haben, ein bisschen Trendsetting waren. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die sind, aber auf jeden Fall sind sie eine der.
Genau. Ich durfte vor kurzem eine Kopie eines Grabbriefes in der Hand haben von 1898 und das ist schon faszinierend, dass seitdem sozusagen noch Gräber existieren, die immer noch in den Nachfahren da sind und das auch immer noch weiter dort Begräbnisse stattfinden.
Ja, das ist schon etwas sehr, sehr Kostbares, finde ich, wenn man so eine wirklich alte Familiengrabstätte hat und wenn man diesen historischen Grabbrief, heute sehen sie nicht mehr ganz so schön aus, heute ist es dann einfach ein Ausdruck, wenn man den in der Hand hält, das ist schon ein Stück Geschichte und ich habe es vor einiger Zeit mal gehört, da war auch an einer wirklich alten Familiengrabstätte, wurde bestattet und man hat im Zuge der Bestattung, der aktuellen Bestattung jedes oder zumindest fast jedes andere Grab nochmal mit einbezogen mit dem Lebenslauf desjenigen, der dort bestattet wurde. Fand ich sehr, sehr schön.
Ja, da muss man dann sagen, man muss schon fast Schriftexperte sein, weil ich konnte es nur noch schwerlich lesen, bis gar nicht, weil es dann entweder Korinth oder Zütterlin ist, ne?
Genau, das ist nicht so ganz einfach. Ich gestehe, ich kann das auch nicht besonders gut. Wir haben in der Kundenberatung Büchlein liegen, die helfen, diese Schrift zu lernen und zu lesen. Einige Kolleginnen können das ganz gut und tatsächlich fällt mir bei der Gelegenheit ein, da muss man mal gucken, was die KI eigentlich damit macht. Vielleicht hilft sie uns ja.
Gibt es einen Lieblingsort von dir auf diesem Friedhof?
Ein paar. Ja, ich würde sagen, die kleine Anlage Gedanken an dich. Finde ich wirklich sehr, sehr besonders. Nicht nur als Anlage, sondern einfach von der Gesamtanmutung. Man kann dort durch einen großen Rahmen, Bilderrahmen, in die Natur schauen. Mhm. Und da kann man sehr schnell zu sich selber finden. Das ist von daher ein sehr besonderer Ort.
2027 habt ihr ein großes Jubiläum. Der Ohlsdorfer Friedhof wird 150 Jahre alt.
Stimmt.
Was habt ihr geplant?
Das verraten wir noch nicht. Tatsächlich nicht. 150 Jahre, ja, für einen Friedhof eigentlich gar nicht so ganz alt, aber 150 Jahre Parkfriedhof Ohlsdorf ist schon ein ganz besonderes Ereignis sein. Und so viel kann ich sagen, es wird nicht nur bei einem Ereignis bleiben. Wir werden das gebührend feiern. Hier bei uns in der Stadt und wir werden auch das rechtzeitig und ausführlich kommunizieren.
Wunderbar. Auch die Zahl hatte ich vorhin schon mal genannt, bei rund 4.700 Beisetzungen im Jahr gibt es bestimmt auch spannende bzw. kuriose Beisetzungsgeschichten. Kannst du ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, es gibt in der Tat viele spannende und viele kuriose Geschichten, die man hier erlebt. Bezogen auf die Beisetzung, das Erste, was mir tatsächlich einfällt, wir hatten einmal das Ereignis, dass mich ein Friedhofsgärtner anrief und sagte, hier ist gerade eine kleine Trauergemeinschaft und wir haben hier eigentlich gar keine Beisetzung. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass die hier die Urne in dem Beet auskippen und verhaken. Können Sie mal kommen? Na gut, das habe ich dann gemacht und das waren total nette Leute und die wollten auch gar nicht oder waren auch nicht pietätlos, aber es ist natürlich nicht das Übliche und geht so nicht, muss man so sagen. Aber die hatten halt die sterblichen Überreste ihrer, ich glaube, es war die Großtante aus Australien irgendwie mitgebracht und wollten sie lieber hier auf dem Grab dann doch so beisetzen als nicht beisetzen. Aber musste ich dann erklären, dass wir das sehr gerne machen können, aber da doch den richtigen Weg besser gehen wollen und die Grabstelle entsprechend erwerben. Das war das Erste, was mir einfiel. Ja. Aber es gibt sehr, sehr viele berührende und bewegende Geschichten, die man hier erleben kann.
Ja. Hat sich deine Sichtweise auf den Tod geändert, seitdem du hier arbeitest?
Ja, das würde ich doch ganz deutlich bejahen. Nun ist es zum einen natürlich so, dass sich die Sichtweise auf den Tod, glaube ich, sowieso meistens im Laufe der Lebensjahre verändert.
Das stimmt.
Trotzdem hat es sich hier, glaube ich, noch deutlicher verändert durch das, was man hier erlebt. Grundsätzlich, der Tod ist und bleibt eine harte Zäsur, die härteste, die wir überhaupt erleben in unserem Leben und ist eben meistens mit tiefer Trauer verbunden. Bei mir war es so, als ich das erste Mal mit dem Tod konfrontiert wurde oder die ersten beiden Male waren es meine Eltern und ich war noch relativ jung. Ich war so gar nicht vorbereitet und das Nichtwissen um viele Dinge macht den Schmerz, den man erleidet, dann doch noch ein bisschen unangenehmer über die Ängste, die sich dahinter so verbergen. Wenn man hier arbeitet und sich darauf einlässt, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, dann verändert sich das. Dann bleibt sicherlich jeder Tod oder jede Trauersituation eben das, was sie ist, Trauer. Aber der Tod wird begreifbarer, es wird klarer, dass er zum Leben nun mal dazugehört. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ganz automatisch passiert, wenn man hier arbeitet, aber wie gesagt, wenn man sich drauf einlässt, wenn man sich austauscht dazu, wenn man Dinge liest, wenn man tatsächlich die Begegnung mit dem Tod auch zulässt und hinschaut und manches vielleicht auch tut. Die Begegnung mit dem Tod ist allerdings hier in meinem Umfeld, würde ich sagen, gar nicht so alltäglich oder uns nicht immer so präsent, was sicherlich auch ganz gut so ist. Eher ist die Trauer in ihren unterschiedlichsten Facetten sehr, sehr präsent. Und damit sind wir aber eigentlich mitten im Leben. Und dadurch, dass das so ist, entsteht auch ganz viel Dankbarkeit für das, was man selbst hat, dass man wird sehr, sehr, oder man, ich denke, ich bin sehr viel bewusster geworden, seitdem ich hier arbeite, sehr viel dankbarer dafür, an diesem Ort sein zu dürfen, hier einen sinnvollen Job machen zu dürfen und mit einfach ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, mit tollen Menschen überhaupt zusammenarbeiten zu dürfen und dankbar dafür, dass ich überhaupt arbeiten darf.
Ja. Du hattest es vorhin gesagt, ne, dass der Tod so, dass man so unvorbereitet kommt. Ich glaube, das passiert immer. Aber dadurch, dass wir ständig damit zu tun haben, haben wir die Abläufe, was passiert, besser im Blick, wenn dann ein Liebster stirbt von uns.
Genau, es ist einiges, an dem man, denke ich, sich dann so langhangeln kann, weil manches zumindest klar ist. Und das, denke ich, gibt dann Halt. Und vor allem das Kostbarste für mich tatsächlich ist dabei so, dass man das Leben einfach deutlich mehr wertschätzt.
Ja. Was ist dein Ausgleich zur Arbeit? Gehst du über den Friedhof spazieren?
Kann auch passieren, tatsächlich. Über diesen Friedhof spaziere ich tatsächlich eher dann mal in Pausen. Viel zu selten. Manchmal aber so auch im Walk and Talk. Also wir haben festgestellt und erzählen das auch unseren Tagungs- und Seminarkunden, dass man im Walk über den Friedhof hier wirklich Dinge gut erarbeiten kann. Das kann man im Gehen sowieso, aber an diesem Ort nochmal besonders. Spazieren über den Friedhof sonst weniger. Ich fahre sehr gerne Rad oder ich wandere gerne. Spazieren gehen ist für mich eher so ein das kann ich eigentlich nur mit Hund und im Moment habe ich leider keinen Hund, aber ich wandere tatsächlich sehr gerne und dafür brauche ich möglichst Berge oder das Meer.
Ja, und noch ein bisschen mehr als nur 17 Kilometer Straßennetz.
Ja, genau.
Was würdest du Zuhörern empfehlen, welche Orte sie auf jeden Fall einmal besuchen sollten auf dem Ohlsdorfer Friedhof?
Also ich fange mal im sehr prominenten Garten der Frauen an. Da kann man sich auch wunderbar allein ohne Führung zurechtfinden, weil man dort sehr viele Erklärtafeln hat über die Biografien der Frauen, die dort bestattet wurden oder derer dort gedacht wird. Dann sollte man, denke ich, einmal auf den Millionenhügel gehen und bei Familie Hagenbeck vorbeischauen, wo Gott sei Dank der Löwe ja wieder liegt, der Bronzelöwe, der vor einigen Jahren mitten bei Nacht und Nebel entwendet wurde. Dort sind wirklich sehr beeindruckende große Grabstätten bedeutender Hamburger Familien und es ist einfach eine sehr repräsentative, schöne Anlage und man hat einen tollen Blick auf den Nordteich. Dann sollte man ganz unbedingt sich das Bombenopfermahnmal anschauen und über dieses Gelände einmal gehen, um zu begreifen, welches Ausmaß das hat. Über 38.000 Tote wurden dort bestattet, Opfer des Feuersturms. Und das ist eigentlich für jeden Geschichtskurs oder für jede Schule sollte das Pflichtprogramm sein, ebenso gut die Commonwealth War Graves, also die englischen Soldatengräber. Mhm. Das wäre auch so ein Ort, den ich dringend empfehlen würde. Dann hier dieses Forum auf jeden Fall auch.
Ja,
da würde ich auf jeden Fall raten, mindestens einmal reinzugehen und kurz einen Blick reinzuwerfen und sich ein bisschen umzuschauen und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Den Rosengarten, einen Besuch im Rosengarten würde ich auch empfehlen. Der Rosengarten ist schon zu früheren Zeiten Parkareal im Friedhof gewesen, das, was wir heute wieder schaffen. Ein wunderschöner Parkbereich im Parkfriedhof, auf kurzen Weg von der Cordesallee zu erreichen. Man geht über diese wunderschöne historische Brücke und kann dort drüben Rosen sehen, erschnuppern und auch ein bisschen dazu lesen.
Fantastisch. Liebe Anja, vielen Dank für dieses Gespräch. Es sei denn, du möchtest jetzt noch was dazu fügen.
Ja, erstmal sehr gerne und vielen Dank, dass ich eingeladen war, hier etwas sagen zu dürfen. Es ist zwar so, dass wir hier jeden Tag mit dem Tod zu tun haben, ja, aber aus dem Grund haben wir auch sehr viel mit dem Leben zu tun. Mhm. Wir haben mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen zu tun und all die Menschen, die hier zu uns kommen, in die Beratung kommen, sind, nennen wir es Trauer oder sind auf jeden Fall in einem emotionalen Ausnahmezustand. Mhm. Und das, was wir tatsächlich immer wieder feststellen, ist, dass wenn die Dramen des Lebens nicht gelöst wurden, die großen Themen im Zwischenmenschlichen, dass sie dann im Zusammenhang mit dem Tod, der Bestattung ganz, ganz deutlich und ganz, ganz sichtbar werden und manchmal ganz, ganz große Wunden da sind und wirklich große Herausforderungen mit sich bringen.
Ja.
Das wäre so mein Appell vielleicht auch, dass jeder sich das bewusst macht, dass mit dem Tod nicht alles endet, weder das Gute noch das, was man eigentlich eher so ein bisschen unter den Teppich kehren möchte. Also es macht schon Sinn, wie es immer wieder eigentlich auch gesagt wird, dass man in Frieden gehen darf, jemanden in Frieden gehen lassen kann. Nun weiß ich natürlich sehr wohl auch, dass nicht alle Beziehungen harmonisch sind, aber wenn man sie wenigstens betrachtet, beachtet und abschließt, ist da schon sehr viel geholfen.
Das stimmt, dem kann ich zustimmen. Schönes Schlusswort, vielen, vielen Dank. Liebe Anja, vielen Dank für dieses Gespräch und die Einsichten in den Ohlsdorfer Friedhof.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine Bewertung und über Sterne, da wo es möglich ist. Gefällt euch dieser Podcast, empfehlt ihn gerne weiter. Und möchtet ihr keine Folge verpassen, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja. Wunderbar. Ein Jahr später, also das jetzt mal off Script, ein Jahr später ist 150 Jahre Krematorium. Also generell Krematorium in Deutschland. Ja. Hamburg ist ein Stück später dann. Das war ja das dritte, was dann
Stimmt, das hatte ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm.